Guten Morgen. Bevor wir auf die Predigt hören, möchte ich noch beten. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst, dass wir in deine Gegenwart treten dürfen und dich durch Lieder und Gebete preisen dürfen. Danke auch für dein Wort, durch das du zu uns sprechen willst, und bitte dich, öffne du unsere Herzen, zu verstehen und anzunehmen, was du uns sagst. Amen. Ich bin getauft. Von Martin Luther ist überliefert, dass er sich diesen Satz mit Kreide auf seinen Schreibtisch geschrieben hat. Und immer wenn Anfechtung und Zweifel ihm zu schaffen machten, und das war scheinbar bei Martin Luther öfters der Fall, dann hat er seine Bücher auf die Seite geschoben und konnte lesen: Ich bin getauft. Das hat ihn getröstet. Das hat ihm Mut gemacht, das hat ihm geholfen. Die Taufe war für ihn ein Ausdruck der Gnade Gottes. Und so sicher, wie er sagen konnte, dass seine Taufe wirklich stattfand, so sicher konnte er sich der Gnade Gottes sein. Bei aller Schwachheit und bei allen Fehlern, die er als Mensch hatte. So kann auch unsere Taufe, das kann es auch für uns bedeuten. Es ist ein besonderes und einzigartiges Ereignis in unserem Leben. Wer sich als Erwachsener hat taufen lassen, der erinnert sich jetzt auch wahrscheinlich an seine eigene Taufe, an das Besondere, das damit verbunden war, ein Taufgespräch mit den Ältesten oder dem Pastor, die Nervosität davor, werde ich da gefragt? Das habe ich jetzt auch schon manchmal miterleben dürfen, so muss ich alle Bücher auswendig können oder solche Dinge. Da gibt es manchmal interessante Vorstellungen, aber man ist nervös. Dann wird dieser Tag vorbereitet, natürlich auch das Zeugnis über den eigenen Glauben, das man dann vor der Gemeinde auch sagt. Und wo man einfach äußert, dass man jetzt öffentlich zu Jesus gehört. Dann natürlich die eigentliche Taufe, ins Wasser hineingehen, untergetaucht werden und wieder hochkommen. Die Freude nun, getauft zu sein, so wie es Jesus befohlen hat, und dann das Fest mit Freunden und Familie. Es ist was Besonderes, das in Erinnerung bleibt, dass man sich immer wieder zurückdenken kann und auch in schwierigen Zeiten vielleicht so sein kann wie bei Martin Luther, dass man sagt, ich bin getauft. Egal wie die Umstände gerade sind, egal welche Zweifel ich vielleicht gerade im Herzen bewege, ich bin getauft, das steht fest. Heute Morgen werden wir ein bisschen über die Taufe nachdenken, allerdings nicht über unsere eigene. Oder falls wir uns überlegen, uns irgendwann mal taufen zu lassen, wie das sein wird oder was da nötig ist dafür. Darum soll es heute Morgen nicht gehen. Es geht um eine ganz besondere Taufe, wir haben es ja schon gehört, um die Taufe von Jesus. Und das ist natürlich ein bisschen anders. Für uns bedeutet die Taufe, dass wir öffentlich bekennen, wir gehören jetzt zu Jesus und wir wollen unser Leben in der Nachfolge von Jesus leben. Das kann es ja nun offensichtlich nicht für Jesus gewesen sein, dass er sich öffentlich zu sich selbst bekennt und ab jetzt in seiner eigenen Nachfolge stehen will. Das kann es ja hier nicht sein. Darum wollen wir uns einfach mit diesem Text aus Matthäus 3 beschäftigen, der uns von dieser Taufe erzählt. Das bedeutet eben auch, wir sind in der Predigtreihe jetzt im Matthäusevangelium an dieser Stelle angelangt. Es ist das erste Mal, wo Jesus öffentlich auftritt, und ich nehme sicher nichts vorweg, wenn ich sage, dass die öffentliche Wirksamkeit, das öffentliche Auftreten von Jesus hier begann, mit seiner Taufe. Das Letzte, was wir in den Kapiteln vorher von Jesus hörten, war, dass er als kleines Kind mit seinen Eltern zurück aus Ägypten kam und sich in Nazareth niedergelassen hat. Und letzten Sonntag habt ihr, die ihr letzten Sonntag da wart, die Predigt von Frank gehört, der über Johannes den Täufer gepredigt hat, der eben auf das Kommen dieses Messias, des gesalbten Gottes, hinweist und zur Buße aufruft. zur Umkehr. Und dann kommen wir eben zu dem Text von heute, Matthäus 3, die Verse 13 bis 17. Ihr habt das auch auf euren Gottesdienstzetteln oder Sonntagrammen, wie das auch manche nennen. Da steht der Text, da könnt ihr es mitlesen. Ist immer ganz wichtig, finde ich, das auch vor Augen zu haben und nicht nur zuzuhören. Aber ich lese es mal vor, Matthäus 3, die Verse 13 bis 17. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen: Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen, und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Es ist ein im Vergleich kurzer Predigttext für heute Morgen. Ich erinnere mich immer an meine erste Predigt, die ich hier gehalten habe, wo das mehrere Kapitel im Alten Testament waren. Das ist herausfordernd. Auch ein kurzer Text kann durchaus herausfordernd sein. Aber ich finde es ganz schön, man hat hier die Gelegenheit, auch mal Vers für Vers den Text durchzugehen und muss nicht manchmal Dinge überspringen, weil es sonst den Rahmen sprengen würde. Also gucken wir uns mal an, was wir hier lesen. Wie eben schon erwähnt, die Umstände sind die: Johannes ist gerade kräftig am Taufen und ist dafür auch bekannt. Und dann lesen wir in Vers 13: Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Es hört sich jetzt relativ langweiliger Übergangssatz an, nicht sonderlich spektakulär, aber zwei Dinge kann man hier schon bemerken. Zum einen, Jesus kommt aus Galiläa, und zum anderen, er kommt mit dem Ziel, sich taufen zu lassen. Ich komme da gleich wieder drauf zurück, aber lass uns mal kurz überlegen, was geschah denn vorher, beziehungsweise was hat denn Jesus bis zu diesem Zeitpunkt gemacht? Was wissen wir über das Leben von Jesus vor der Taufe? Im Grunde nicht viel. Uns ist aus Lukas Evangelium überliefert, dass er als Zwölfjähriger im Tempel mit den Geistlichen dort diskutiert hat, hat seine Eltern dadurch ein bisschen in Aufregung gebracht. Aber dieses Erlebnis schließt dann ab mit den Worten: Und Jesus ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Das ist im Grunde alles, was wir mit Sicherheit über diese Zeit von als Zwölfjähriger bis zum etwa 30-Jährigen, was wir über ihn da sagen können. Er lebte ganz normal mit seinen Eltern in Nazareth. Er war ihnen untertan. Das heißt, er hat jetzt nicht gesagt, ich mache jetzt mal was ganz anderes als mein Vater. Er hat ihnen gehorcht, er hat getan, was ihm vorgegeben wurde, vermutlich eben, dass er mit seinem Vater, dem Zimmermann, zusammengearbeitet hat und damit ja sein Leben verdient hat. Es war jetzt nicht ausdrücklich Zimmermann, das war eher ein weitergefasster Beruf noch, so ganz grundsätzlich Baumeister. Aber darin hat er gearbeitet, war wahrscheinlich mit seinen Eltern immer wieder in Jerusalem zum Passa, und dann hat er die verschiedenen Feste beachtet, die man als Jude eben beachtet. Er hat einfach ein ganz normales jüdisches Leben geführt. Und was ich interessant fand, ist, dass hier auch erwähnt wird, dass er eben zunahm und dass das beobachtbar war, dass er zunahm an Weisheit, an Alter, okay, das passiert halt einfach, an Weisheit und aber auch Gnade bei Gott und Gnade bei Menschen. Das ist natürlich jetzt auch so ein Ausdruck, den wir jetzt nicht unbedingt vielleicht gleich verstehen. Gnade bei Menschen würde ich einfach denken, Die Leute fanden ihn gut. Das war ein netter, freundlicher, fähiger, junger Mann. Ja, Gnade finden bei jemand bedeutet eben gerade das, dass man ihn annimmt, dass man nichts gegen ihn hat. Und eben aber auch Gnade bei Gott. Wenn man gemerkt hat, da besteht eine ganz besondere Beziehung zu Gott und Jesus lebt das. Aber mehr wird uns nicht gesagt, das als weitere wäre dann auch wiederum Spekulation, aber vermutlich ein recht beschauliches, für die damalige Zeit ereignisloses, gutes Leben. Er hat kaum irgendwelche Aufmerksamkeit auf sich gezogen, was eben seine Identität als Sohn Gottes betrifft und auch die weitergehenden Ziele, warum er überhaupt auf dieser Welt ist. Aber Gott legt los. Und Gott legt los durch Johannes. Johannes den Täufer. Gott beruft Johannes den Täufer und das wird uns ja auch in dem Johannestext gezeigt. Er hat diese Berufung von Gott bekommen. Er soll jetzt taufen und er hat diese Bußbewegung gestartet. Und es beginnt eben eine große Bußbewegung, die sich auch im ganzen Land herumspricht. Der Geist Gottes veranlasst Menschen einzusehen, dass sie zu Gott umkehren müssen, dass sie Sünder sind, dass sie die Buße brauchen, die Umkehr. Und ganz sicher hört man auch im etwa 130 Kilometer entfernten Nazareth davon. Jesus hört davon. Dem Messias wird der Weg bereitet durch Johannes den Täufer. Vermutlich war ihm das klarer als den anderen Menschen. Johannes war für die Juden um ihn herum ein Prophet, ein besonderer Gottesmann, der zur Buße aufruft. Diese Verbindung zu Elia, die kam erst später. Vielleicht hat Jesus die gezogen. Wir wissen es nicht, aber es könnte sein. Und dann macht er sich auf aus Galiläa. Eben, wie gesagt, 130 Kilometer entfernt. Das ist nicht mal so ein Tagesausflug, wo man mal vorbeischaut. Na, was macht denn der Johannes da? Was predigt der denn so? Ist es denn alles konform mit Gottes Wort? Sondern das ist eine echte Entscheidung, hier diese Reise zu unternehmen, so etwa 5 bis 6 Tage war Jesus vermutlich unterwegs. Also war der Abschied aus Nazareth vermutlich für Jesus auch schon ein bedeutender Abschied. Vermutlich wusste Jesus, dass mit der Taufe bei Johannes nun sein Weg ans Kreuz beginnen würde. Ich habe mir auch mal überlegt, was hat Jesus da vielleicht gedacht oder was hat er gefühlt, wenn er wirklich mit dieser klaren Zielsetzung losgezogen ist. Ich werde vermutlich nicht mehr hier als der zurückkommen, der ich jetzt gerade gehe. Aber das wäre müßig, das ist auch vielleicht nicht angemessen, das zu spekulieren. Aber klar ist, er nimmt diese Reise auf sich. Und wir müssen annehmen, dass Jesus wusste, dass die Taufe nun für ihn eine echte Lebenswende bedeutet. So wie für uns Taufe in dem Sinn auch eine Lebenswende bedeuten kann, zumindest, dass wir das offen, öffentlich bei der Taufe sagen, ab jetzt möchte ich zu Jesus gehören. Das soll jeder sehen, das soll jeder wissen. Ich kann mich jetzt nicht hinter Anonymität mehr verstecken, sondern jetzt sollen alle wissen, ich bin Christ und ich gehöre zu Jesus und na dann, mache ich das. Bei Jesus war es ähnlich, ja, dass diese Taufe dann den Start seiner öffentlichen Wirksamkeit bedeutet hat und alle sollten es wissen. Und diese Reise war in dem Sinn auch sein erstes Opfer für uns. Er verlässt sein Zuhause, er verlässt die Sicherheit seines normalen Lebens, er verlässt Freunde und Verwandte. Und auch wenn wir sagen können, naja, kommt doch auch wieder zurück, er sieht ja wieder, könnte auch wieder einziehen, wenn er wollte. Es ist tatsächlich ein Verlust für ihn gewesen. Wir hören das später, wenn er selbst sagt von sich, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Er hat sich dann entschieden für dieses Wanderleben, für dieses Leben in ganz Israel von Gottes Reich zu predigen und da war nichts mehr mit zu Hause. Und in Lukas 4, da wird davon berichtet, dass Jesus in seinem Zuhause wieder ist in Nazareth und dort predigt und dort auch darauf hinweist, dass in ihm diese Prophezeiung aus Jesaja erfüllt ist und alle werden böse und wollen ihn umbringen. Er hatte wirklich sein Zuhause und seine Heimat für seinen großen Auftrag aufgegeben. Ob er all das, was da auf ihn zukommen würde, schon bei der Abreise wusste, können wir nicht sagen. Aber wir können davon ausgehen, dass er mit voller Absicht zu Johannes gegangen ist. Und Jesus will sich taufen lassen. Johannes ist entsetzt. Wir lesen, das ist auch relativ übergangslos, also er reist dahin, um sich taufen zu lassen, und schon wird uns die Reaktion von Johannes berichtet. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen, und du kommst zu mir. Johannes weiß direkt, wer da vor ihm steht. Das sollte uns auch nicht verwundern, weil die Mutter von Jesus und die Mutter von Johannes sind Verwandte. Es wird uns nicht klar gesagt, in welchem Verwandtschaftsgrad sie zueinander stehen, aber das ist ja das, was uns durch den Engel auch, als er mit Maria redet, deutlich wird: Elisabeth, deine Verwandte ist auch schwanger. Also sie sind verwandt, und es wäre sehr seltsam oder kaum anzunehmen, dass sie 30 Jahre lang in Israel leben und sich nie sehen, obwohl sie verwandt sind. Also sie werden sich schon gekannt haben, das schon. Und auch, dass Johannes wusste, dass Jesus in einer besonderen Beziehung, in einer besonderen, gnadenvollen Beziehung zu Gott stand, weil das merken wir an seiner Reaktion. Er erkennt, dass Jesus Gott näher ist als er selbst. Darum müsste doch Jesus ihn taufen. Hier kann man sich dann überlegen, hat er ihn nur als Jesus gekannt? Oder wusste er schon, dass er Gottes Sohn ist, dass er der Messias ist? Da gibt uns ein bisschen Aufschluss, was wir wiederum im Johannesevangelium gelesen haben. Johannes der Täufer wird zitiert, und er wird da und da sagt er zweimal, dass er Jesus nicht kannte. Nee, sagt er nicht. Er sagt nicht, dass er Jesus nicht kannte. Er steht immer nur da: und ich kannte ihn nicht. Das kann einen erstmal irritieren. Das lässt sich aber relativ leicht auflösen, weil er meint in beiden Fällen nicht, dass er Jesus nicht kannte, sondern er sagt, dass er nicht wusste, wer der Messias ist. Wer wird denn der Messias sein? Das lässt darauf schließen, er kannte Jesus als Person, vielleicht auch als in einer besonderen Gottesbeziehung, besonders gottesfürchtig, unter der Gnade Gottes, aber nicht als Messias. Also er sagt, er wusste nicht, wer der Messias sein würde, und dann, dass er Jesus nicht als Messias kannte. Das wäre jetzt nochmal ein extra Bibelstudium wert von dem Johannestext. Aber es wird auch deutlich, das wurde ihm erst bei der Taufe von Jesus bewusst. Er sagt da sogar ausdrücklich, als er von Gott den Auftrag bekam zu taufen, da hat ihm Gott noch einen Hinweis mitgegeben, nämlich, dass er den erkennen würde, der mit dem Heiligen Geist tauft. Also er würde den Messias erkennen, woran? Daran, dass der Geist Gottes auf diese Person kommt und auf ihm bleibt. Das heißt also, bis zu diesem Zeitpunkt wusste er nicht, wer der Messias ist, also auch nicht, dass Jesus der Messias ist. Das heißt also, einerseits, Johannes war vermutlich sehr gespannt, wer das sein würde und auch, wie lange muss ich denn taufen, bis dann sich da irgendwann mal der Geist Gottes auf einen sichtbar, erkennbar draufsetzt. Und zum anderen war Johannes erst klar, dass Jesus der Messias ist, als nach der Taufe der Geist Gottes auf ihn herabkommt wie eine Taube. Also obwohl er das noch nicht weiß, wehrt Johannes ab und gesteht Jesus schon die höhere Geistlichkeit zu. Ja, also ich sollte von dir getauft werden. Darauf antwortet dann Jesus in Vers 15, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigt der Johannes ein. Hier kommen wir jetzt zu der spannenden Frage, warum hat sich Jesus denn taufen lassen? Wir haben letzte Woche von Frank gehört, dass die Botschaft von Johannes ja nicht war, lasst euch taufen, sondern seine Botschaft war, kehrt um, tut Buße. Ja, sie sollen umkehren von ihren Sünden, von ihren falschen Wegen hin zu Gott. Musste also Jesus auch Buße tun? Sah er sich als Sünder, der umkehren muss? Das können wir direkt verneinen, das kann nicht sein, denn das würde anderen Aussagen widersprechen, die ganz klar sagen, dass er sündlos war oder dass er von keiner Sünde wusste. Und dann hätte er auch nicht am Kreuz für unsere Sünden sterben können. Dann wäre er nicht das sündlose Lamm Gottes gewesen. Was ist sein Argument aber, um Johannes davon zu überzeugen, dass er ihn doch taufen soll? Zunächst sagt er, lass es für jetzt geschehen. Das ist eigentlich so, im Grunde stimmt der Johannes zu. Er stimmt ihm eigentlich zu, also eigentlich hast du recht, da ist was nicht ganz richtig. Irgendwas ist da falsch, aber mach es trotzdem. Lass es für jetzt geschehen. Es ist jetzt richtig, weil wir alles erfüllen sollen, was die Gerechtigkeit Gottes fordert. Das ist ein bisschen unverständlich formuliert, andere Übersetzungen helfen uns da auch nicht zwingend weiter. Was fordert denn die Gerechtigkeit Gottes? Man kann es vielleicht sehr simpel so ausdrücken, wir sollen das tun, was Gott von uns will. Diese Taufe ist das, was Gott jetzt will. Und darum sollen wir es tun. Diese Taufe gehört dazu. Die Reaktion von Johannes zeigt auch, dass er es dann nur zulässt. Wir lesen nicht, dass er es verstand. Ah, jetzt, okay. Das ist in unserem Text sogar, finde ich, fast zu positiv ausgedrückt. Er willigte ein. Es wäre so, na, okay, unter den Umständen passt es schon, sondern nein. Bei Luther steht zum Beispiel, er ließ es geschehen, das ist sehr passiv. Und bei Schlachter, er gab ihm nach. Ja, so, er ist eigentlich immer noch der Meinung, aber okay, Jesus sagt es und scheinbar will Gott es. Okay, dann gebe ich nach, auch wenn ich es nicht verstehe. Es gibt verschiedene Auslegungen dazu, warum Jesus hier auf die Taufe besteht, beziehungsweise warum das Gottes Wille hier nun sein soll. Und was dazu gehört, zu diesem die Gerechtigkeit Gottes erfüllen. Zum einen, er, der ohne Sünde war, wurde getauft, um an unserer schwachen menschlichen Sündhaftigkeit teilzuhaben. Es war, als wenn er sagen würde, ich bin einer von diesen Menschen. Ihre Schwierigkeiten sind meine Schwierigkeiten, ihre Schande ist meine Schande. Ich bin bereit, mich völlig mit meinen Brüdern und Schwestern zu identifizieren. Ich habe auch noch gedacht, Taufe ist ja auch, dass wir jetzt, wenn wir uns taufen lassen, dass wir hineingetauft werden in eine Gemeinschaft. In eine Gemeinschaft von Gläubigen, in eine Gemeinschaft von Kindern Gottes. Und so kann man auch hier diese Taufe ansehen, als hineingetauft werden in die Gemeinschaft der Menschen, die Sünder sind, die Erlösung brauchen. Und nur er als der einzige Sündlose kann das von ihnen übernehmen. 2. Korinther 5, Vers 21, da wird es auch nochmal so deutlich gesagt, denn er, Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. 2. Punkt oder 2. Möglichkeit, die Taufe Jesu zu sehen. Er wurde getauft, weil es den Anfang seines Dienstes markiert. So wie die Taufe von Johannes und auch unsere Taufe heute aussagen soll, dass nun ein neuer Weg mit Gott beginnt, so wird das auch hier in gewisser Weise ausgedrückt. Jesus beginnt das Erlösungswerk für uns und lässt sich damit taufen und setzt damit diesen Startpunkt. Meiner Ansicht nach wird aber der wichtigste Grund für die Taufe von Jesus erst nach der Taufe sichtbar. Das lesen wir in Vers 16 und 17. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Also Jesus lässt sich taufen, weil dadurch Gottes Wesen offenbart wird. Jesus lässt sich taufen, weil Gottes Wesen offenbart wird. Wir wissen es vielleicht, die Bibel verwendet an keiner Stelle das Wort Dreieinigkeit, auch nicht Dreifaltigkeit oder ähnliche Begriffe. Und doch, wenn wir die Bibel lesen, ist es ganz klar, Gott stellt sich uns vor als Gott der Vater, als Gott der Sohn und als Gott der Heilige Geist. Missionsbefehl zum Beispiel ist auch eine ganz eindeutige Stelle, wo ganz besonders eben ausgedrückt wird: Geht hin, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und eben dann auch an dieser besonderen Stelle: Jesus steigt aus dem Wasser, Jesus der Sohn, der Heilige Geist kommt wie eine Taube auf Jesus herab und Gott der Vater spricht aus dem offenen Himmel heraus, dass Jesus sein geliebter Sohn ist. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist sind hier vereint. Gott offenbart sich. Interessant sind hier auch Verweise aufs Alte Testament. Das in Jesaja, also gibt sicher noch mehr Stellen, aber zwei Stellen, die mir da so besonders wichtig geworden sind, die hier letztlich in der Taufe von Jesus dann erfüllt sind. Zum einen Jesaja 11, 1 und 2. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Hier wird die Abstammung genannt, die auf Jesus passt, und dann natürlich auch das, was wir hier sehen, dass der Geist Gottes auf ihn herabkommt und auf ihm ruht, bei ihm bleibt. Noch deutlicher wird es in Jesaja 42, Vers 1. Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Auch hier ist die Dreieinigkeit letztlich ausgedrückt. Gott der Vater spricht, er redet über den Gottesknecht, über den Gottessohn, und diesem Gottesknecht, dem Auserwählten, wird der Geist Gottes gegeben. Und da geht es hier sogar schon weiter, bis ans Ziel und übers Ziel Jesu hinaus, schon zum Missionsbefehl. Jesus hat die Erlösung bewirkt für alle Menschen dieser Welt und gibt den Auftrag: Geht hin in alle Welt, bringt das Recht unter die Heiden. Hier ist auch die Wortwahl auffallend ähnlich. In Jesaja: Das ist mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Und in Matthäus 3: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Offenbarung Gottes durch die Taube hat zumindest Johannes der Täufer auch gesehen. Wir wissen nicht, ob es alle Beistehenden auch gesehen haben. Kann man sich auch vorstellen als erstes Zeugnis von Jesus. Es wäre für mich auch kein Argument, ja, dann wären die doch alle gleich gläubig geworden. Das ist leider auch nicht der Fall. Es passieren immer wieder Wunder und die Menschen sagen: Ach, Zufall, Schwein gehabt, oder oh, wie mysteriös. Das kann hier auch der Fall gewesen sein. Aber Johannes hat es auf jeden Fall gesehen und für ihn war ganz klar, wer Jesus ist, und ab da war er ein Zeuge für Jesus und hat andere auf Jesus hingewiesen. So, was können wir jetzt von diesem Text über die Taufe von Jesus für uns mitnehmen? Ich muss gestehen, das fiel mir auch nicht ganz leicht. Es ist nun mal, es geht um Jesus, es ist seine besondere Geschichte, die kann man auch nicht einfach auf uns übertragen. Und doch habe ich drei kurze Punkte, die mir da wichtig geworden sind. Die Taufe bedeutete für Jesus, das wäre jetzt der erste Punkt, die Taufe bedeutete für Jesus eine Lebenswende und markierte den Beginn des wichtigsten Teils seines Lebens. Und je nachdem, wann wir uns zu Jesus hin bekehrt haben, kann es sein, dass wir das manchmal aus den Augen verlieren, dass der wichtigste Teil unseres Lebens gerade läuft. Ich glaube, gerade wenn man in einer christlichen Familie aufgewachsen ist und wenn das irgendwie so immer zum Leben dazugehört hat, kann trotzdem sein, man hat eine besondere Entscheidung auch getroffen, aber es hat vielleicht auch vom Lebensstil nicht viel geändert und irgendwie ist es gar nichts Besonderes mehr. Aber uns das doch bewusst zu machen, das ist der wichtigste Teil unseres Lebens. Für jemand, der sich als älterer Mensch bekehrt, ich verstehe sehr gut, dass es da oft viel schwerer ist, weil man müsste ja eingestehen, dass die 30, 40 oder 50 Jahre, die man schon gelebt hat ohne Jesus, aus Gottes Sicht nicht sinnvoll waren. Und sich das einzugestehen, da habe ich eigentlich den Sinn meines Lebens verfehlt in diesen Jahren, das fällt schwer. Aber wer sich das traut und wer tatsächlich diese Entscheidung trifft, dem ist viel bewusster. Und ich finde es schön, dass es der Norbert manchmal ausdrückt, so, ach, warum habe ich mich nicht früher entschieden? Weil er diesen Unterschied kennt, von vorher und nachher und weiß, dieser besondere Teil, das Leben mit Jesus, das ist eigentlich das Wichtigste. Und das sollten wir nicht vergessen, dass wir zu Gott gehören und dass wir uns für ihn einsetzen sollen, dass wir nicht ein Leben leben sollen wie jeder andere auch. Und zur Dekoration gehört halt der Gottesdienst am Sonntagmorgen, sondern unser Leben soll Gott gehören. Wir sollen auf ihn hören, wir sollen uns von ihm prägen lassen. Wir sollen ihm dienen in unserem Beruf. Wir sollen ihm dienen in unserer Familie und wäre auch schön, wenn ihr Zeit findet für die Gemeinde. Davon lebt die Gemeinde, dass wir uns einsetzen. Aber eben, nicht in erster Linie für andere Menschen, das auch, aber in erster Linie tun wir es für Jesus. Der zweite Punkt, Johannes gehorcht Jesus, auch wenn er ihn nicht versteht. Da kann man sicherlich jetzt auch noch drüber diskutieren, hat er ihn wirklich nicht verstanden oder ist das jetzt nur die Interpretation von Wolfgang. Aber so sehe ich das. Johannes gehorcht, er tut das, er tauft ihn, auch wenn er eigentlich überzeugt ist, da ist doch was faul, eigentlich müsste er doch mich taufen, irgendwas ist hier nicht richtig. Er tut es trotzdem. Wie gesagt, es kommt vielleicht hier nicht so deutlich rüber, aber das ist auch in unserem Leben als Christen immer wieder wichtig. Oder wir sind immer wieder damit konfrontiert, Jesus zu gehorchen, obwohl wir es gerade nicht verstehen. Obwohl wir gerade eigentlich was anderes machen würden oder uns anders verhalten würden. Wir sollen das tun, was er uns sagt. Gottes Wege sind nicht immer unsere Wege. Wir sollen Jesus trotzdem vertrauen und ihm folgen. Das können Nöte sein, die uns zu lange begleiten, die scheinbar keine Lösung finden. Das können Krankheiten sein, es können auch unerfüllte Wünsche sein. Warum macht Gott das nicht? Das wäre doch gut für mich, das wäre gut für alle. Warum nicht? Das tut weh, wenn wir Gott nicht verstehen. Das kann Schmerzen verursachen in uns, das kann uns auch in Zweifel bringen. Interessanterweise, obwohl für Johannes das ganz klar ist, Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, als er dann später im Gefängnis ist, ja, schwierige Umstände, vermutlich wird er seinen Tod finden, da ist er in Zweifel und lässt seine Jünger Jesus fragen, bist du es wirklich oder sollen wir auf einen anderen warten? Er hatte dann doch wieder Zweifel, trotz des geöffneten Himmels. Und Jesus lässt ihm ausrichten, dass ja im Grunde das, was wiederum im Alten Testament verheißen wird, das wird in Jesus sichtbar. Blinde sehen, Lahme gehen und Gefangene werden frei. Und trotz dieser Zweifel sollen wir an Jesus dranbleiben, wir sollen ihm folgen, wir sollen ihm gehorchen. Und das öffnet den Weg, Gott auch wieder hautnah zu spüren und zu erleben. Das ist dann mein dritter Punkt. Denn Johannes macht das ja hier in dem Text. Er gehorcht, er tauft Jesus. Er verweigert es ihm nicht, er sagt nicht, nee, das sehe ich nicht ein. Er tut es und hat dann diese geniale Offenbarung Gottes, die vielleicht in erster Linie nur für Jesus war als Bestätigung für ihn, aber Johannes darf es auch sehen und er darf sehen, wie sich der Himmel öffnet und der Geist Gottes auf Jesus herabkommt. Und das finde ich ein sehr passendes Bild. Der Himmel tut sich auf. Ich glaube, das wünschen wir uns auch immer wieder, gerade in Schwierigkeiten, gerade in Momenten, wo es dunkel um uns herum ist, wo es schwierig zu sein scheint. Herr, mach doch den Himmel auf. Es gibt auch dieses Lied, Herr, reiß den Himmel auf. O Heiland, reiß den Himmel auf. So geht's los, genau. Dass diese Dunkelheit aufhört. Öffne den Himmel für uns. Und das wollen wir ja auch, dass sich für uns der Himmel öffnet, dass wir Gottes Größe und Herrlichkeit oder Gottes Liebe und Zuwendung oder Gottes Hilfe und Trost ganz hautnah erleben. Wie kann uns das passieren? Es wäre jetzt wahrscheinlich die falsche Art und Weise, sich in den Fluss zu stellen und zu warten, dass Jesus vorbeikommt. Das war jetzt doch sehr speziell nur für Johannes. Für uns bedeutet das ganz konkret, in Gottes Wort zu lesen. Ist vielleicht sehr simpel, aber komplizierter müssen wir es uns auch nicht machen. Wir sollen in Gottes Wort lesen. Gottes Wort ist lebendig. Und Gott spricht zu uns durch die Bibel. Also auch wenn ich Zweifel habe, auch wenn ich gerade in Schwierigkeiten bin, nicht die Bibel auf die Seite legen. Das wäre der falsche Weg. Die Bibel aufschlagen und Gott die Möglichkeit geben, zu unseren Herzen zu sprechen. Und ich glaube, wenn wir da an der Stelle Gott gehorsam sind, dann kann sich der Himmel auch wieder für uns öffnen. Und dann soll ich natürlich nicht nur Täter des Wortes sein, sondern eben nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter des Wortes. Ich soll das auch tun, ich soll das auch umsetzen und dann kann ich ein Segen werden für andere und ein Botschafter Gottes, der seine Liebe sichtbar macht. Und das wünsche ich uns allen, diese drei Punkte, dass wir zum einen uns daran erinnern, dass wir gerade im wichtigsten Teil unseres Lebens leben, lass es uns umsetzen, lass uns darin leben, dann, dass wir, auch wenn wir Gott nicht verstehen, trotzdem an ihm dranbleiben, trotzdem ihm gehorchen und auch immer wieder in seinem Wort lesen, um Gottes Herrlichkeit, den geöffneten Himmel, erkennen zu können. Ich möchte beten. Und ihr dürft dazu aufstehen, wenn es euch möglich ist. Herr Jesus, du hast dich taufen lassen, obwohl es für Johannes unverständlich war. Du hast deinen Dienst begonnen in dieser besonderen Weise und Gott hat sich zu dir gestellt, hat gezeigt, hier bin ich anwesend mitten unter euch. Und Herr, darum bitte ich dich einfach für uns, dass wir uns auch an unsere Taufe erinnern und an den Moment, als wir uns ganz dir hingegeben haben und unser Leben öffentlich zu dir bekannt haben. Herr, schenk uns, dass wir das immer wieder uns bewusst sind, dass wir im wichtigsten Teil unseres Lebens, in dem Leben mit dir stehen und lass es uns leben, in unserer Familie, in unserem Beruf, in unserem Alltag. Und Herr, schenk du auch immer wieder den Mut, auch dann, wenn wir dich nicht verstehen können, an dir dran zu bleiben, weil wir dich so oft schon erlebt haben, weil wir wissen, du bist vertrauenswürdig. Und hilf uns, auch gerade wenn wir vielleicht in Durststrecken sind, wo wir ja dich kaum fühlen, wo wir dich kaum erkennen können in unserem Leben, dass wir an dir dranbleiben, dass wir dein Wort aufschlagen und dass du uns immer wieder segnest damit, dass wir dich erkennen können in deinem Wort. Öffne du uns den Himmel für dich. Geh du mit uns, Herr, und schenk du deine Gnade. Amen.